So, da haben Sie eine Vertretung, einen Ersatz. Tut mir leid für Sie, aber der Herr hat es so gelenkt und geschenkt. Wir haben es aus seiner Hand genommen. Wir haben hier als das große Thema das Wort von der Gemeinschaft. Und ich möchte heute Abend etwas zu dem Wort der Gemeinschaft sagen. Ich möchte noch einmal das Wort lesen, das wir gleich am ersten Abend hatten. Ich möchte einige Gedanken wiederholen, die wir bei der Gebetsgemeinschaft betrachtet haben. Und möchte dann auf ein Wort im Alten Testament zu sprechen kommen, wird also eine kleine symbolische Betrachtung dann noch sein. Wir hatten also mit dem Wort begonnen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten vier Verse. Ich will sie noch einmal lesen. 1. Johannes, Kapitel 1, die ersten vier Verse. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir in unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus, und die schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Wenn wir das Wort der Gemeinschaft in diesen Tagen hier haben und wenn wir es dann innerlich so richtig erleben dürfen, wie der Herr es seiner Gemeinde gegeben hat, dann müssten wir eigentlich alle mit einer vermehrten Freude heimfahren, auf dass eure Freude völlig sei. Es bewegt mich immer wieder, dass der Herr uns so viel Freude zugedacht hat. Er hat es ja selbst gebetet, er hat es gesagt: Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und dass eure Freude völlig vollkommen werde, die Freude Jesu in uns. Wir haben also dieses große Wort von der Gemeinschaft. Und haben hier als erstes uns angesehen in den Gebetsstunden, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Dieses Wort muss uns immer wieder neu, groß, ja einzigartig werden. Wer kann zu diesem unendlichen Gott Vater sagen? Ich habe ein wenig in einem Buch gelesen von den Sternen, habe wieder etwas neu von den ungeheuren Weiten des Weltenalls gelesen, um es bekennen, ich verstehe kaum etwas davon, wenn ich da von Millionen und Milliarden Lichtjahren höre, wer kann sich etwas darunter vorstellen? Als das eine, dass es mich tief, tief beeindruckt von der unendlichen Größe Gottes. Und dann zu diesem Gott Vater. Und wir wissen, dass es einen bestimmten Weg gibt, auf dem wir die Vollmacht bekommen, auf dem wir das Recht bekommen, Gottes Kinder zu werden. Wir kennen dieses schöne Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Es war mir ein tiefes Erleben von einer wunderbaren Freude, als ich zum ersten Mal aufgrund dieses Wortes es ganz bewusst aussprechen durfte: Ja, dann bin ich ein Kind Gottes. Gemeinschaft mit dem Vater. Wir haben gesehen, Gemeinschaft heißt etwas Gemeinsames haben, und dieses Gemeinsame muss gepflegt werden. Sonst ist eine Gemeinschaft nicht möglich. Gemeinschaft mit dem Vater. In welcher Weise, in welcher Art haben wir mit ihm Gemeinschaft? In welcher Weise haben wir Teil an ihm? Wenn wir daran denken, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig, dann müssen wir sagen, da haben wir nichts Gemeinsames mit ihm. Das fällt uns an. Aber die Schrift sagt uns eigentlich noch viel Schöneres, Größeres. Wie wir Gemeinschaft haben, teilhaben mit ihm. Petrus sagt uns in seinem Wort, dass er uns die größten und die kostbarsten Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber, Gemeinschafter seiner göttlichen Natur werdet. Er gibt uns Teil, dass wir Gemeinschaft haben mit seiner göttlichen Natur. Johannes schreibt über das Wesen Gottes, das tiefste und größte, was es gibt, und so wunderbar für uns alle, die wir einfache Leute sind, er schreibt es mit einfachen, wenigen Worten. Er gebraucht nur drei Worte, wenn er schreibt, Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und da hat er uns wirklich, wenn wir seine Kinder sind, zu Teilhabern seiner göttlichen Natur gemacht. Wir dürfen teilhaben an diesem seinem Wesen. Das ist das Gemeinsame. Und darum können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das gilt es zu bewahren, das gilt es zu pflegen. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Sohne. Wir haben gesehen, nach 1. Korinther 1, Vers 9, Gott hat in seiner Treue uns berufen, hinein in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unser Herr. Der volle, ganze Name unseres teuren Herrn. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Jesus, seine Niedrigkeit. Er ist der Christus, der von Ewigkeit Verheißene, der Gesalbte. Er ist unser Herr. All diese wunderbare Entfaltung seines Namens zu erkennen, ist von der heilsgeschichtlichen Linie wichtig, ist aber auch wichtig im Blick auf unser eigenes persönliches Heilsleben. Je tiefer wir alle die Größe seines Namens in uns aufnehmen, umso mehr kommt von dem göttlichen Heil in unser Leben hinein. Greifen wir nur gern das eine heraus, wenn wir glauben, dass dieser Jesus der Christus ist. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1, dieses wunderbare Zeugnis, wer das glaubt, der ist aus Gott geboren. Wir brauchen keine Vision, keine Gefühle, aber wir brauchen das Wort. Und dann auf dieses Wort gegründet, wirklich zu wissen, der ist aus Gott geboren. Gemeinschaft mit ihm. Wir haben berührt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geiste. Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wir tun gut daran, dieses Wort nicht nur bestimmten Gruppen zu lassen. Die Bibel gehört uns. Es ist ein Zeugnis der Schrift. Und wir wollen uns vom Wort bestimmen, vom Wort durchdringen und erfüllen lassen. Wir wollen eintreten in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir wollen eintreten in die Liebe des Geistes. Was ist das so wichtig, liebe Geschwister, für die Gemeinschaft untereinander? Ob wir einander begegnen in der Liebe des Geistes oder ob wir einander begegnen mit unserem alten natürlichen Wesen. Das bringt ja immer wieder die Störung hinein in alles Gemeindeleben. Und darum ist dieses Wort von der Gemeinschaft so überaus schön, so überaus wertvoll. Wie soll die Frucht des Geistes in uns reifen, wenn wir nicht in diesem Geist leben? Und wenn wir durch den Geist das Leben haben, dann sollen wir auch durch den Geist wandeln, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und dann entfaltet sich göttliches Leben in uns. Und das ist das Entscheidende. was unser Leben in der Gemeinschaft kostbar, schön und reich macht. Und ich glaube, wir haben alle noch viel Feld einzunehmen, dass dieses von Gott uns geschenkte Leben auch bei uns allen mehr und mehr Raum hat, Erfüllung bringt für uns selbst und für die Gemeinde, in die Gott uns hineingestellt hat. Als ich mich mit dem Wort der Gemeinschaft beschäftigte, griechisch Koinonia, es kommt 19 Mal im Neuen Testament vor, am häufigsten beim Apostel Paulus 13 Mal. Wir erwähnte schon einmal, zum ersten Mal kommt das Wort Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2, Vers 42 vor. Zuvor haben wir das Erleben von Pfingsten, dass der Herr Jesus das, was er verheißen hat, wenn er verherrlicht ist, dann will er ja den Geist senden. Denn noch war der Geist nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er hat es ihnen ja zugesagt, dass alle, die an ihn glauben, aus deren Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Im Blick gesagt auf den Heiligen Geist. Der Verherrlichte hat sein Wort eingelöst. Er hat seinen Geist gegeben. Und seitdem der Geist gegeben ist, gibt es Gemeinschaft. Alles Zusammenleben, auch in den Versammlungen, das nicht gewirkt und bestimmt ist, aus dem Geiste Gottes heraus, kann bestenfalls Geselligkeit sein. Wirkliche Gemeinschaft kann nur sein, wie die Schrift es uns zeigt, wenn der Herr uns seinen Geist gegeben hat. Also das Wort Gemeinschaft ist ein neutestamentliches Wort. Nun habe ich mir gedacht, wir haben im Alten Testament immer so wunderbare Bilder, wo wir göttliche Wahrheiten im Alten Testament sehen, besser entfaltet und dann darstellen können. Aber nach der Konkordanz war das Wort Gemeinschaft im Alten Testament nicht zu finden. Dann fiel mir ein, dass wir ja ein Wort im Alten Testament haben, das wird im Deutschen dann wiedergegeben mit dem Wort Gemeinschaft. Kennen wir es? Niemand? Hebron. Hebron. Hebron heißt Gemeinschaft. Und dann habe ich mir das Wort Hebron ein wenig angesehen. Hebron kommt vor, einmal für Namen und dann als Ort. Wir wollen uns zunächst einmal mit dem Namen etwas befassen, mit dem der Hebron heißt in der Bibel. Sein Vater wird mit angegeben. Und dieser Vater, ich nenne den Namen gleich, hat vier Söhne. Der dritte von diesen vier Söhnen, das ist der Hebron. Und wenn man ein wenig die Symbolik versteht, dann erkennt man auch, es muss der dritte Sohn sein. Ein Hinweis auf den Geist Gottes, der in die Gemeinschaft hineinführt. Wer es aufschlagen will, die Namen, sie stehen 2. Mose 6, Vers 18. Und kommen noch an vier weiteren Stellen vor. Aber die eine Stelle wird genügen, dass man diese Namen dort findet. Also der Vater von ihm heißt Kehat. Kehat auf Deutsch heißt Versammlung. Deutet es neutestamentlich, Versammlung ist die Ekklesia. Ekklesia ist die Herausgerufene. Wir kennen alle sicherlich dieses schöne Wort, das Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Gott hat uns berufen mit einem heiligen Rufe. Das ist das Entscheidende, wenn wir unter dem Worte Gottes sind, dass Gott unser Herz berühren kann, unsere Ohren berühren kann, dass wir irgendwie an einem Tage spüren, merken, Gott meint mich. der heilige Gott ruft. In diesem Rufen liegt das Berufen drin, liegt die Berufung drin. In diesem Wort Berufung liegt der Beruf. Unser deutsches Wort bringt das sehr, sehr schön zum Ausdruck. Wenn wir den Ruf Gottes hören, dass er uns haben will für sich, dass wir eine Berufung Gottes haben, dass wir Berufene Gottes sind und dass wir in einen göttlichen Beruf hineingestellt werden und dass wir eben in der Gemeinschaft für diesen göttlichen Beruf erzogen werden. Das Wunderbare ist, dass wir in diesem Beruf teilhaben dürfen, an der Berufung, an dem Beruf unseres Herrn, des Hauptes Jesus Christus. Also, der Vater heißt Kehat, Versammlung. Und nun ist eins wahr, liebe Geschwister, wenn wir in die Versammlung hineinkommen, heute Abend ist eine Versammlung, dann können wir noch nicht gleich sagen, dass wir alle in Gemeinschaft stehen. Zur Gemeinschaft kommt jetzt das Persönliche dazu, kommt die Begegnung dazu, kommt der gemeinsame Austausch hinzu, kommt das Gemeinsame, das wir im Herrn haben. Damit wir das auch wirklich erleben dürfen und erleben können, wollen wir uns immer wieder erinnern, was Johannes schreibt, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir im Lichte sind, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das ist das Schöne, dann braucht man sich gar nicht anstrengen, gar keinen Kraftakt, sondern der gottgegebene, der gottgezeichnete Weg ist, im Lichte zu wandeln, wie er im Licht ist. Also, das Erste ist die Versammlung. Gott hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Und das Hebron aber erst der Dritte. Der erste Sohn von Kehat heißt Amram. Amram heißt Volk der Höhe oder Volk des Hohen. Hier dürfen wir gleich spüren, wenn Gott uns berufen hat, in welcher eine einzigartige Höhe ein Kind Gottes berufen ist. Ich muss sagen, von mir, und wir werden es wohl alle so erleben und erfahren, als wir zum Herrn gekommen sind, als wir im Herrn das Heil erlebt und erfahren haben, die Vergebung der Sünde, da haben wir zunächst alle noch nichts gewusst von dieser herrlichen Größe unserer Berufung. Das ist wie ein fürstliches Kind, das geboren ist, was weiß das schon von seiner herrlichen Zukunft, wenn es noch in der Wiege liegt, nichts. Aber wenn es dann heranreift, heranwächst, wird es hineingeführt. Und all die Zukunftsaufgaben, die für ihn, für einen Fürstensohn, dann kommen werden. So werden wir in die Versammlung hineingeführt, dass wir das Volk der Höhe sind. Er ruft jetzt nicht alle, er ruft jetzt ein Volk auf seinen Namen. Für die Lieben, die vielleicht das Wort Volk nicht so gern hören, ich möchte erinnern an Paulus, was er an Titus schreibt, Titus Kapitel 2, Vers 14. Er reinigte sich selbst, ein Volk des Eigentums. Paulus gebraucht dieses Wort auch. Volk der Höhe, Volk des Hohen. In solch eine Höhe wurde noch nie jemand berufen. Das ist das Erleben der Gemeinde Gottes, das Erleben der Kinder Gottes. Man könnte jetzt vieles sagen. Beginnend von den Segnungen, mit denen Gott uns segnet, hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung inmitten der himmlischen. Oder wir denken an das, was Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Höher geht's nicht. Liebe Geschwister, dürfte unsere erste Erfahrung sein, wenn wir reifen, wenn wir wachsen in der Versammlung Gottes. Das Volk der Höhe, das Volk des Hohen. Der nächste Sohn von Kehat in der Versammlung heißt Jitzhar. Jitzhar heißt leuchtend Gesalbter. Das ist das Wunderbare. Wir erleben dann das Evangelium Gottes. Bisher wurde es ja uns verdunkelt, solange wir noch nicht in seinem Lichte waren. Aber dann dürfen wir es ja erleben und erfahren. Ich greife ein Wort heraus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4. In welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Bisher wurde es uns verblendet. Die Dinge dieser Welt waren uns wichtiger. Aber in der Gemeinde, in der Ekklesia, die Herausgerufenen, die sollen erleuchtet werden. Das betet ja auch Paulus. Erleuchtet an den Augen des Herzens, dass wir hineinschauen dürfen in diesen wunderbaren göttlichen Reichtum. Leuchtend und Gesalbte. Und er fragt im Alten Testament, wer wurde gesalbt? Dann sagen wir die Könige, die Priester, die Propheten. Aber es wurde noch eine weitere Gruppe gesalbt. Welche waren das? Kranken, und zwar die Aussätzigen. Die Aussätzigen, die geheilt wurden. Und das muss man einmal nachlesen. Das ist ganz bewegend. 3. Mose 14, kann man das nachlesen. Da wurde das Opfer dargebracht. Und dann wurde das Blut genommen. Und dann wurden die, die vom Aussatz, ein Bild für die Sünde, gilt also für uns, die von der Sünde gereinigt worden sind. Da wird das Blut genommen und zuerst das rechte Ohrläppchen betupft. Dann der Daumen der rechten Hand, dann die Zehe vom rechten Fuß. Was heißt das? Alles, was durch die Sinne eingegangen ist, was uns befleckt, beschmutzt, verunreinigt hat, wird nur durch das Blut unseres Herrn gereinigt. Am Daumen. All unsere Handlungen, die nicht nach dem Willen Gottes waren, bedürfen alle der Reinigung durch das Blut Jesu. Am Fuß, unser Wandel, der nicht im Wohlgefallen Gottes war, bedarf der Reinigung durch das Blut. Das ist das Erste, was Gott tut an denen, die vom Aussatz gereinigt worden sind. Aber dann geht es weiter. Dann wird das Öl genommen, das heilige Salböl. Und dann wird wieder das Ohrläppchen, der Daumen und die Zehe mit diesem Öl betupft, besprengt. Und wir verstehen es, wie nun unser Leben unter eine Salbung des Geistes Gottes kommt. Wird erlebt, wenn wir bleiben in der Versammlung Gottes, wenn wir bleiben im Heiligtum unseres Herrn. Da gibt es dieses Wunder der Erleuchtung, dass unsere Herzen Licht Gottes empfangen. Dass wir gereinigt werden von allen Untugenden und dass wir eine Salbung unseres Gottes empfangen. Dass wir es unserem Herrn nachsprechen dürfen. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Schreibt Paulus auch an die Korinther. Eine wunderbare Wahrheit, die wir innerlich aufnehmen dürfen. Dann kommt der dritte der Söhne von Kehat, der heißt Hebron, Gemeinschaft. Wir spüren vielleicht, liebe Geschwister, wir brauchen Gemeinsames für die Gemeinschaft. Wenn wir nicht in dem Gemeinsamen, das Gott uns zugedacht hat, in der Gemeinde Gottes reif werden, reich werden. Er hat uns reich gemacht in allem Wort. Er will uns hineinführen in den ganzen Reichtum. Und dann entsteht Gemeinschaft. Und das ist ja dann was Wunderbares, wenn Kinder Gottes zusammenkommen und sich dann austauschen dürfen über dem, was der Herr ihnen gegeben hat. Und dann spürt man etwas von dem Wunder der Gemeinschaft. Karl Geyer hat in einem Lied gedichtet: Gemeinschaft der Heiligen ist ein Stück Himmel schon hier auf der Erde. Wir merken also, wenn wir in der Gemeinde Gottes sein dürfen und uns in diesen Reichtum Gottes hineinführen lassen, dann geht es um wirkliche, wesenhafte Gemeinschaft. Dem Vater liegt daran und uns liegt auch daran. Und dann hat der Kehat noch einen Sohn, der heißt Uziel, und das heißt Kraft Gottes. Das ist ja immer wieder die Frage, die große Frage bei uns allen, nicht? Vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten gab es mal ein Büchlein, es hatte den Titel: Wo nehme ich die Kraft her? Und das bewegt ja immer wieder Kinder Gottes: Wo nehme ich die Kraft her? Zu einem göttlichen Leben, zu einem göttlichen Wandel. Und da hat Gott immer wieder den Weg für uns, Kehat, die Versammlung, in der er uns all diesen Reichtum schenken will. Und gerade wenn wir dann in diese lebendige Gemeinschaft eintreten, dass wir Kraft von oben empfangen. Wenn man die Stellen, greift zwei heraus, von der Kraft sich ansieht, dann merken wir alle, liebe Geschwister, wir sollten im Glauben mehr zugreifen, dass wir nicht nur Worte haben, dass wir auch in diesem Leben stehen dürfen. In Epheser 1: Wir sollen erkennen, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welche er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Welch eine Kraft! Dass der Tod besiegt ist. Und dass aus dem Tode heraus solch eine Lebenskraft, solch eine Lebensfülle kommt, wie wir sie in unserem auferstandenen Herrn kennen. Nun sagt die Schrift: Solche Kraft in uns, den Glaubenden. Uziel, Kraft Gottes. Im Apostel Paulus ist das sicherlich sehr wichtig, dass wir Kinder Gottes mit dieser Wahrheit stärker und besser vertraut gemacht werden. Denke noch an Epheser 3, sein zweites Gemeindegebet, wo er betet, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und das hat dann zur Auswirkung, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit will er uns stärken durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wo nehme ich die Kraft her? Er hat sie für uns bereitet. Er möchte, dass wir auch dieses Gebet übernehmen. Vielleicht darf ich es erstmal dazufügen. Wenn ich die Gebete der Bibel lese, dann denke ich oft an meine eigenen Gebete und merke, wie ich noch mehr an die Gebete der Schrift herankommen möchte. Wir dürfen wohl sagen, liebe Geschwister, dass das Bitten nach seinem Herzen, nach seinem Wohlgefallen sind. Und er hat ja zugesagt, dass er uns dieses geben will. Das war also jetzt der Kehat mit seinen vier Söhnen. Der Hebron hat auch wieder vier Söhne. Wer es aufschlagen will, 1. Chroniker 23, Vers 19, da finden wir die Söhne von Hebron genannt. Noch einmal, Hebron heißt Gemeinschaft. Ich glaube, wir dürfen an diesen vier Söhnen von Hebron sehen, was wir für die Gemeinschaft an diesen vier Söhnen lernen können. Der erste Sohn von Hebron heißt Jeriah. Jeriah heißt Gottesfurcht. Und da berühren wir einen Punkt, wo wir sagen möchten, es ist ein Wunderpunkt in unserer Zeit. Weiterhin stehen wir unter dem Eindruck, dass die Gottesfurcht abgenommen hat. Aber wirkliche Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohne, dem Heiligen Geist, Gemeinschaft untereinander wird nur möglich sein in der Gottesfurcht. Wir lassen uns wieder daran erinnern, was die Schrift sagt. Die Furcht Gottes ist der Weisheitanfang. Die Furcht Gottes ist der Erkenntnisanfang. Ohne Furcht Gottes kein Weg hinein in eine Mehrung des göttlichen Lebens. In der Apostelgeschichte, Kapitel 9, lesen wir, dass die Gemeinde, die in der Furcht Gottes stand, es erlebte, dass sie eine Mehrung empfangen hat. Vielleicht liegt es daran auch in unseren Tagen, Geschwister, dass Gott wenig hinzutun kann, weil es bei uns so mangelt an der Furcht Gottes. Der nächste heißt Amaria. Das heißt, der Herr hat geredet oder der Herr redet. Ich denke eben an das Gebet von unserem lieben Hausvater, mit dem wir begonnen haben. Ging es immer wieder in seinen Gedanken um das Erleben des Wortes Gottes. Der Herr hat geredet. Wenn der Herr nicht zu uns geredet hätte, würden wir den Weg bis jetzt nicht gegangen sein. Aber der Herr hat geredet. Aber auch der andere Gedanke ist von einer äußersten Wichtigkeit. Der Herr redet. Rede, Herr, ich harre auf ein Wort von dir. Sollte immer wieder eine Bitte in unseren Herzen sein. Man sollte immer bereit sein, ein Wort des Herrn zu empfangen. Und ich glaube, der Herr möchte auch immer wieder ein Wort in unsere Herzen hineinsprechen. Der Herr hat geredet, der Herr redet. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1 heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei vielfältige Art und Weise geredet hat, hat er am Ende der Tage geredet im Sohne. Das heißt da nicht wörtlich durch den Sohn, er hat geredet im Sohn. Wir dürfen das so verstehen, liebe Geschwister. Alles Reden des Sohnes Gottes ist ein Reden des Vaters. Und das finden wir ja auch, dass der Sohn es sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Er war immer ein Hinschauender auf den Vater, er war immer ein Hörender auf den Vater, um das zu sagen, was der Vater ihm sagt. Zuletzt redet Gott im Sohne. Und das haben sie gespürt in den Tagen Jesu. Wir kennen die Worte. Er redet nicht wie die Schriftgelehrten, er redet wie einer, der Vollmacht hat. Aber ganz besonders liebe ich das Wort Johannes Kapitel 7, steht wohl Vers 46. Da haben die Ältesten und die hohen Priester einige Häscher ausgeschickt, die sollten Jesus fangen. Sie sollten ihn gefangen mitbringen. Und dann kamen sie an und brachten ihn nicht mit. Und dann wurden sie gefragt, warum bringt er ihn nicht mit? Da haben sie nur eine einzige Antwort darauf gehabt, nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Nie. Und gerade wer das Johannesevangelium liest, der spürt es immer wieder. Hier begegnet er uns selbst. Welche Worte haben wir von unserem Herrn? Wir brauchen nur an die Worte Ich Bin denken. Was der Herr unter den beiden Worten Ich Bin. Und wir denken bei diesem Wort Ich Bin an die Begegnung, die Mose dort am brennenden Dornbusch hat. Als er fragte, wer er sei. Ich bin, der ich bin. Und das haben die Juden in den Tagen gespürt, wenn der Herr sagte, ich bin. Da wollten sie ihn einmal steinigen, weil sie meinten, was machst du aus dir selbst? Er lästert. Er erhebt den Anspruch, unser Gott zu sein. Ja, er erhebt ihn nicht nur, er ist es. Nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Und deswegen ist es so schön, liebe Geschwister, wenn wir das in der Gemeinschaft immer wieder erleben dürfen. Wenn der Herr uns das Herz und das Ohr öffnet für sein wunderbares Reden. Der dritte Sohn von dem Hebron heißt Jahaziel. Das heißt, Gott wird sehen oder Gott offenbart. Gott hat ein Verlangen, sich kundzutun. Gott will sich offenbaren. Und da muss eins bei uns da sein, die Bereitschaft, eine Offenbarung Gottes zu empfangen. Wir haben sonst nicht daran teil, wenn wir uns ihm gegenüber verschließen, wenn wir mit tausend Dingen beschäftigt sind, geht es an uns vorbei. Zu dem Verlangen Gottes, er will sich offenbaren, muss unsere Seite dazukommen, die innere Bereitschaft, auf ihn zu hören. Er will uns kundmachen, wer er ist, dass wir hineinkommen in die Erkenntnis Gottes des Vaters. Dass wir es neu und tief erleben, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Gott offenbart sich. Nun darf ich nur etwas dazu fügen, dass wir das richtig verstehen. Ich sage es gleich mal so. Alle Namen haben ja noch einen Zahlenwert, nicht im Hebräischen. Und der Zahlenwert von Jahaziel ist 66. Was heißt das? Unsere Bibel hat 66 Bücher. Die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Wir brauchen keine weitere Offenbarung suchen. Jahaziel 66. 66 Bücher haben wir in der Bibel. Hier haben wir den ganzen Ratschluss Gottes. Hier haben wir alles, was Gott uns zugedacht hat. Und noch der vierte, der heißt Jekaman, das heißt, er wird das Volk aufrichten. Ich sehe darin den Zielgedanken. Alles, was Gott beginnt, führt er zu einem Ziel. Das tut er auch mit der Gemeinde Gottes, mit den Erstlingen, die er jetzt herausruft, die das Wunder der Gnade erleben und erfahren dürfen. Gnade und Herrlichkeit sind unser Teil in der Gemeinschaft mit ihm. Diese Gemeinde will er in die Vollendung führen. Er wird sie aufrichten. Ich habe dabei gedacht an 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar gemacht werden, auf dass ein jeder empfange, was er bei Leibesleben getan hat, es sei Gutes oder Böses. Zu den beiden letzten Worten, sei Gutes oder Böses. Böses ist nicht sehr gut übersetzt. Für Böses gibt es drei verschiedene Worte im Griechischen. Das Wort, das da gebraucht wird, ist besser wiederzugeben mit wertlos oder unbrauchbar. Denn es sollte nicht bei den Kindern Gottes so sein, Gutes oder Böses. Aber eins ist leider, dass es Gutes sein kann oder Wertloses, Unbrauchbares. Wir können dabei denken an das, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, 1. Korinther 3. Auf diesem Grund bauen wir Gold, Silber, Edelsteine, das ist das Gute. Oder Holz, Heu, Stroh, das ist das Wertlose, das Unbrauchbare, das, was dann im Feuer verbrennen wird. Und doch ist dieser Tag so wichtig für die Gemeinde Gottes. Wer die Dinge unserer Tage sieht, der Gemeinde Gottes, wer auch die Kirchengeschichte ein wenig kennt, immer Nöte. Alles braucht eine völlige letzte Bereinigung. Das wird an diesem Tage sein. Und das ist wirklich zum Heil für die ganze Gemeinde Gottes. Er will uns darstellen. Und das wird an diesem Tage geschehen. Ohne Flecken, ohne Runzel, ohne das etwas. Und ich glaube, wenn die Gemeinde dann am Richterstuhl des Christus diese letzte Reinigung durchgemacht hat, dass wir dann von dem Bema Christi zu dem Bema Gottes hingerückt werden. Und dann denke ich an die Worte, die im Hebräerbrief stehen, wo er sagt, hier bin ich und die, die du mir gegeben hast. Und dann wird er den Lobgesang in der Versammlung anstimmen. Was wird das sein? Wenn die Gemeinde verherrlicht mit ihrem Herrn, mit ihrem Haupt vor dem Bema Gottes ist. Er, der Erste, diesen Lobgesang anstimmen wird. Und die Gemeinde hinangewachsen ist zur göttlichen Größe, hinein in die Vollkommenheit. Das waren jetzt ein paar Gedanken zu dem Hebron, einmal der Vater, der Kehat mit seinen 4 Söhnen und der Hebron mit seinen 4 Söhnen. Ich glaube, es hat uns etwas zu sagen, diese Symbolsprache für unser Leben. Ich möchte nur noch ganz kurz auf den Ort ein wenig eingehen. Ich möchte das so im Telegrammstil ein wenig machen. Wir finden also auch den Ort Hebron. Wir finden ihn zuerst bei Abraham. Abraham, als er sich getrennt hat von Lot, willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Wie wunderbar der Glaube handelt, nicht? Er gibt dem anderen den Vortritt. Aber indem er dem anderen den Vortritt gegeben hat, begegnet ihm der lebendige Gott und gibt ihm wunderbare Verheißungen diesem Abraham. Kann man alles nachlesen, 1. Mose 13. Und dann geht der Abraham zu den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Terebinden Mamres, Mamres, Fettigkeit, Lebenskraft bei Hebron. Wenn man in die Gemeinschaft mit ihm eintritt, gibt es Lebenskraft, gibt es Fettigkeit, volles Genüge. Abraham baute da selbst einen Altar. Anbetung, Lobpreisung, die wir ihm darbringen dürfen. 1. Mose 35, 27, da sehen wir von Abraham, von Isaak und von Jakob. Sie haben alle in Hebron gelebt. Der Vers sagt es uns, wie Jakob dann aus der Fremde zurückgekehrt ist. Und das ist dann der Ort, wo er bleibt. Hebron, Gemeinschaft. Auch wir Fremdlinge, wir dürfen alle eingehen in diesen verheißenen Ort Hebron, in die Gemeinschaft. 1. Mose 37, 14 haben wir ein wunderbares Wort aus der Josef-Geschichte. Sein Vater Jakob, so heißt es, der sandte Josef, er sollte nach seinen Brüdern sehen. Er sandte ihn von Hebron aus. Da dürfen wir nach oben schauen und dürfen sehen, was der Sohn betet, wie er in der Herrlichkeit des Vaters war und wie er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. um nach den Brüdern zu sehen. Einmal nach den Brüdern, nach dem Fleisch. Aber er hat auch gesagt zu ihnen, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht von diesem Stalle. Die muss ich auch holen, die muss ich auch suchen, die muss ich auch heimbringen. Ein wunderbares Wort. Beim Josua, Kapitel 14, Vers 13, da lesen wir, Josua gab dem Kaleb Hebron zum Erbteil. Wir wissen um die 12 Kundschafter. Wir wissen, wie sie heimgekommen sind, die zwei, der Josua und der Kaleb. Da mögen noch so viele Riesen sein, wenn Gott es uns verheißen hat, dann kommen wir in das Land. Und die anderen machten das Volk zagend, nicht mehr vertrauend, dass sie sich gegen ihn aufgelehnt haben. Und nun heißt es, dass dem Kaleb Hebron, Gemeinschaft, zum Erbteil geworden ist. Warum? Weil er Gott völlig nachgefolgt ist. Wenn Gott uns in die Nachfolge gerufen hat, wie haben die Alten gesagt, sei ganz sein, bis es jetzt weitergeht. Ja, oder lass es ganz sein. Ja, es geht ums Ganze, liebe Geschwister. Josua 21, 13, den Söhnen Aarons wurde Hebron als die Zufluchtsstadt zugeteilt. Von David lesen wir, er wurde als König über Juda in Hebron gesalbt. Und als er dann nach diesen 7,5 Jahren König über ganz Israel wurde, dann lesen wir wieder, sie salbten David zum König in Hebron. Und von da ging es dann nach Jerusalem, in die Burg, in die Stadt des Friedens. Auch wieder ein wunderbares, liebliches Bild, wie Gemeinschaft letzten Endes in diesen tiefen Frieden Gottes hineinführt. Dass der Friede des Christus unsere Herzen erfüllt und regiert. An einer Stelle schließe ich jetzt, 2. Samuel 2, Vers 32, da werden uns einige Krieger gezeigt, die die ganze Nacht marschiert sind. Und dann heißt es, das Licht brach ihnen an zu Hebron. Wir mögen vielleicht auch manche dunkle Strecke manchmal wandeln. Aber eines dürfen wir glauben und wissen, in der Gemeinschaft erfahren wir das Licht. Und dann erleben wir diese schöne Wort, das ja schon in diesen Tagen genannt wurde, in seinem Licht sehen wir das Licht. Möchte der Herr uns diese Tage segnen, dass Gemeinschaft für uns alle nicht ein leeres Wort ist, dass Gemeinschaft ein gefülltes Wort wird und ist, und dass wir uns von Gott innerlich bereiten lassen, Gemeinschaft zu leben. Gerhard, darf ich dich bitten, mit uns zu beten?